SRF 3.
Der britische Premier Boris Johnson fordert erneut Wahlen, nachdem vor wenigen Stunden das oberste Gericht seine Zwangspause fürs Parlament für illegal erklärt hatte. Der UNO-Generalsekretär sieht schwarz, schwarz für die Welt. Weniger schwarz sieht sie dafür US-Präsident Trump, wie er eben an der UNO-Generalversammlung erläuterte. Der frühere spanische Diktator wird umgebettet zum Ärger seiner Anhänger und seiner Enkel. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Das war ein Knaller heute, das Urteil des obersten britischen Gerichts. Das Parlament darf die Arbeit wieder aufnehmen. Die Zwangspause, die Premier Johnson verordnet hatte, ist nicht rechtens. Einer, der heute Vormittag wohl laut «Yes» gerufen hat, ist Oppositionschef Jeremy Corbyn. Er wollte eigentlich morgen eine Rede halten, doch jetzt hat er sie vorgezogen. Er will in diesen Minuten reden. Martin Aliot, nochmals zu diesem Entscheid. Kam der eigentlich überraschend oder hat man in London darauf spekuliert?
Nein, jedenfalls nicht vor der eigentlichen Gerichtsverhandlung letzte Woche. Es wurde allgemein erwartet, dass die Richter die Finger von dieser eminent politischen Problematik lassen würden, so wie es ja auch der englische High Court vorher getan hatte. Aber der Supreme Court sah offenbar das DNA der britischen Verfassung bedroht und ging unsanft mit Boris Johnson ins Gericht. Die britische Verfassung hat sich in den letzten 12 Stunden zu Ungunsten der Regierung verändert, zugunsten der Justiz und des Parlaments.
Nun hat der Entscheid zur Folge, dass also das Parlament morgen Mittag wieder antraben muss oder darf, besser gesagt. Die Arbeit geht weiter und Boris Johnson, der will Neuwahlen. Das heißt, er denkt nicht an Rücktritt.
Vorläufig nicht offenbar, obwohl es lauthals verlangt wird. Es laufen Gerüchte im Äther, wonach er das Unterhaus nächste Woche für seinen eigenen Parteitag kurz unterbrechen wolle. Und dann wolle er eine erneute, wesentlich kürzere Suspension für ein neues Gesetzgebungsprogramm. Aber dafür braucht es Mehrheiten und die hat er nicht. Johnsons Politik mit der Brechstange ist heute erneut spektakulär gescheitert. Er hat seine Unterhausmehrheit verloren. Er muss gegen seinen Willen um eine Verschiebung des Brexit-Termins bitten. Und sein Wunsch nach einer Neuwahl wurde ihm ja schon zweimal abgeschlagen. Und dabei habe ich die EU noch gar nicht einmal erwähnt.
Und doch lässt er sich offenbar nicht so schnell beeindrucken. Was denken Sie? Was ist das Szenario in London für die, sagen wir vielleicht, für die nächsten 2 Wochen? Weil weiter hinaus sollte man ja nicht spekulieren.
Man sollte vielleicht überhaupt nicht, aber ich tue es trotzdem. Die Opposition will wohl keinen Misstrauensantrag stellen, das wäre ja auf der Hand liegend, falls das dann in Wahlen enden würde. Denn die Opposition will sicherstellen, dass der Austrittstermin aus der EU vom 31. Oktober verschoben wird. Und das kann erst nach dem EU-Gipfel vom 17. und 18. Oktober erfolgen. Bis dahin meine ich viel Zirkus in Westminster, aber nicht viele Resultate.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Das war Martin Aliot. Und jetzt weitere Meldungen mit Dominik Rolli und da geht's zuerst um umstrittene Waffen.
Die Schweizer Armee soll mit dem neuesten Rüstungsprogramm auch 300 neue Mörser anschaffen. Das hat nach dem Nationalrat auch der Ständerat beschlossen. Mörser haben eine gebogene Flugbahn, das heisst, sie können auch in bebauten Gebieten eingesetzt werden, wo das Ziel nicht immer direkt sichtbar ist. Linke Vertreter wollten die Mörser deshalb aus dem Rüstungsprogramm streichen, Unterlagen aber klar. Das Rüstungsprogramm der Armee umfasst insgesamt 2 Milliarden Franken für Ausrüstungen und Bauten. Ein Erdbeben hat den Nordosten Pakistans erschüttert. Dabei sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen, wie mehrere Nachrichtenagenturen melden. Mehr als 300 Menschen seien verletzt worden. Das Zentrum des Bebens lag laut der US-Erdbebenwarte etwa 70 Kilometer südöstlich der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Das Beben hatte eine Stärke von 5,8 auf der Richterskala. Augenzeugen aus dem betroffenen Gebiet sprechen von einzelnen zerstörten Gebäuden und aufgerissenen Straßen.
Info 3 Abend.
Es ist das große Stell-Dich-Ein jeweils um diese Jahreszeit in New York. Da treffen sich Vertreter aller UNO-Mitgliedstaaten und legen ihre Sicht der Dinge zu den Konflikten der Welt dar. Eröffnet hat die UNO-Generalversammlung der Chef quasi, also UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Er zeichnete ein düsteres Bild und warnte davor, die Welt könnte in zwei Teile zerbrechen.
I fear the possibility of a great fracture. The world splitting in two.
Also in two, das meint er in zwei Wirtschaften, große zwei Wirtschaftsmächte. Nach Guterres war Präsident Trump an der Reihe. Fredrik Steiger, Sie verfolgen die Debatte für uns in New York. Man war gespannt, was Trump zum Iran sagen würde. Die Amerikaner gehen davon aus, dass der Iran hinter den Drohnenangriffen auf Ölraffinerien in Saudi-Arabien stecken. Hat er zum Donnerschlag ausgeholt eben?
Nein, das hatte genau nicht, obschon das viele Beobachter, vor allem amerikanische Beobachter, amerikanische Journalisten erwartet hatten. Man hat neue Drohgebärden erwartet von Donald Trump. Und gemessen daran war er aber erstaunlich versöhnlich. Er hat zum einen der UNO ist er entgegengekommen, hat klar gesagt, es sei nun mal hier das mächtigste, das wichtigste Podium der Welt. Also das ist eine Geste an die Wichtigkeit der Vereinten Nationen. Und vor allem hat er auch betont, dass die USA zwar die mit Abstand mächtigste Nation der Welt seien, aber er hoffe doch sehr, diese militärische Macht nicht einsetzen zu müssen. Er hat nicht versucht, wie viele erwartet haben, andere Staaten, vor allem auch die europäischen Alliierten, hinter sich zu scharen für ein noch härteres Vorgehen gegen den Iran, vor allem möglicherweise sogar ein militärisches Vorgehen gegen den Iran.
Also ein eher außergewöhnlicher Präsident Trump heute. Was wollte er denn eigentlich?
Er hat, ich würde es so sagen, er hatte zwei Linien verfolgt. Auf der einen Seite hat er die iranische Regierung durchaus hart angegriffen. Er hat ihr Antisemitismus vorgeworfen. Er hat ihr selbstverständlich wiederholt vorgeworfen, schuld zu sein an den Anschlägen auf Saudi-Arabien. Er hat ihr vorgeworfen, die eigene Bevölkerung knapp zu halten, weil sie stattdessen auf außenpolitisches Gewicht, auf eine Vormachtstellung im Nahen Osten abziele. Auf der anderen Seite hat er aber ein Stück weit auch die Hand ausgestreckt nach Teheran und hat gesagt, wenn die Führung dort bereit wäre, entgegenzukommen, klar gesagt, was er damit meint, hat er nicht, dann seien die Amerikaner nicht notgedrungen, der Feind des Irans. Die Amerikaner hätten schon vielfach erlebt, dass alte Feinde zu besten Freunden geworden seien und sie seien überhaupt nicht daran interessiert, dass eine Nation auf Dauer zum großen Feind werden könnte. Also sozusagen ein ausbalancierter Auftritt und vor allem relativ milde im Ton. Er ist Trump hier nicht wie in den beiden Vorjahren als Rumpelstilzchen aufgetreten, sondern als sehr gemäßigt, sehr zurückhaltend im Ton hat er sich geäußert.
Also die USA haben zwar die Truppenpräsenz im Nahen Osten verstärkt, aber zu einer Eskalation will es der Präsident nicht kommen lassen.
Das scheint so. Und es scheint auch, dass die Amerikaner zumindest wohlwollend unterstützen, was andere hier in New York versuchen, weil eben alle Staats- und Regierungschefs hier an einem Ort versammelt sind, ist das die beste Gelegenheit, zumindest diplomatische Vorstöße zu versuchen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wird heute Abend noch den iranischen Präsidenten Rouhani und Präsident Trump treffen. Genauso ist es beim französischen Präsidenten Macron. Auch er wird mit beiden sprechen. Vielleicht machen das noch weitere. Also es gibt hier mindestens die Chance für eine positive Veränderung in diesem im Moment am brisantesten Konflikt weltweit. Was die iranischen Bedingungen sein werden, weiß man nicht genau. Aber auch hier hat der iranische Präsident Rouhani zumindest eine kleine Andeutung vorhin gemacht, indem er sagt, über kleinere Veränderungen des Atomabkommens, das Trump ja gekündigt hat, über kleine Veränderungen ließe man mit sich reden.
Besten Dank für diese Einschätzungen. Das war Fredrik Steiger live aus New York.
Info 3 Abend.
Es ist ein alter Streit um ein paar Knochen. Jetzt ist er entschieden. Die Gebeine von Spaniens Diktator Francisco Franco werden ausgebuddelt und auf einem Friedhof wieder begraben. Dort, wo auch andere aus der Diktaturzeit beigesetzt sind. Das hat das oberste Gericht Spaniens entschieden. Das monumentale Mausoleum nordwestlich von Madrid, dort wo Franco bis jetzt ruhte, ist einer regelrechten Pilgerstätte für Rechtsextreme geworden. Melanie Pfändler, Sie sind die Bärenspezialistin bei mir jetzt im Studio. Die Familie Francos wollte diese Umbettung unbedingt verhindern. Das Gericht hat anders entschieden. Wie wichtig ist das Urteil für die Spanierinnen und Spanier?
Sehr wichtig. Ich glaube, das darf man wirklich sagen. Francisco Franco hat das Land fast 40 Jahre lang regiert, bis zu seinem Tod 1975. Und das hat selbstverständlich Spuren hinterlassen in der spanischen Gesellschaft, die bis heute spürbar sind. Die Vertreterinnen und Vertreter von Opferorganisationen, die sich für die Aufarbeitung der Franco-Diktatur einsetzen, die sind enorm erleichtert heute, aber das sehen selbstverständlich nicht alle so am heutigen Tag.
Waren es denn einfach ein paar Rechtsextreme, die den Diktator Franco noch heute verehren, oder was ist Franco heute noch?
Nein, ich glaube, das ist sogar wirklich der entscheidende Punkt. Und zwar Aussagen wie, Franco hat ja auch viel Gutes getan oder was soll das jetzt, warum müssen wir diese alten Wunden wieder aufreißen? Die hört man nicht nur bei Extremen, sondern zum Beispiel auch bei Wählerinnen und Wählern der klassischen konservativen Partei. Ich selber war im Frühling im Valle de los Caídos, also bei diesem Monument, wo Franco jetzt noch begraben liegt. Und ich habe dort mit Besucherinnen und Besuchern gesprochen und sie zum Beispiel gefragt, ob sie es nicht zumindest nachdenklich stimme, dass dieses riesige Denkmal von 20.000 Zwangsarbeitern gebaut wurde. Und ein junger Mann hat mir darauf gesagt, die Pyramiden in Ägypten seien schließlich auch von Sklaven gebaut worden und deswegen mache auch keiner ein solches Theater. Da muss man sagen, das Valle de los Caídos ist nicht tausende von Jahren alt, sondern es wurde in den 40ern und 50ern gebaut. Und da merkt man also schon, viele Spanierinnen und Spanier wissen sehr wenig über dieses dunkle Kapitel in der Geschichte ihres Landes oder möchten sich ganz bewusst nicht damit auseinandersetzen.
Ist eigentlich dieser Richterspruch nun das Ende der Geschichte oder werden die Enkel Francos noch nicht so schnell aufgeben?
Nein, das werden sie sicher nicht. Also die Familie Franco hat bereits im Voraus angekündigt, dass man das Urteil weiterziehen werde an das spanische Verfassungsgericht und wenn nötig bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Für die aktuelle Regierung, die linke Regierung von Pedro Sánchez, ist das insofern ein Problem, als dass es zeitlich ganz schön eng wird. Am 10. November finden in Spanien erneut Wahlen statt und die Regierung würde sich natürlich wünschen, dass diese Exhumierung vorher über die Bühne geht.
Also hofft eigentlich Regierungschef Sánchez heißt er, dass ihm das etwas nützen würde bei den Wahlen.
Ja, also das ist sicher seine Hoffnung. Ob diese Rechnung aufgehen wird, ist allerdings die andere Frage, weil die Anhänger der Konservativen oder gerade auch der Rechtsaußenpartei Vox, die werfen Sánchez immer wieder vor, dass er die große Geschichte Spaniens beschmutzen wolle. Und wenn sich diese Wählerinnen und Wähler nun bestätigt sehen in diesem Vorwurf, dann könnte es durchaus sein, dass dieses Urteil dann am Ende sogar eher den konservativen und nationalistischen Kräften in die Hände spielt.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Melanie Pfändler aus der Auslandredaktion. Und jetzt noch zurück zu Dominik Rolli und zu einem Urteil in Sachen Beschneidung.
Das Zürcher Obergericht verbietet einer muslimischen Mutter, ihren 10-jährigen Sohn beschneiden zu lassen. Laut einem Kinderpsychiater hatte der Knabe bei früheren medizinischen Eingriffen jeweils panische Angst gezeigt. Da die religiös motivierte Beschneidung medizinisch nicht zwingend sei, solle der Junge später selber entscheiden, ob er sich beschneiden lassen wolle oder nicht, sagt das Zürcher Obergericht. Die Mutter verzichtet auf einen Rekurs, weshalb das Urteil rechtsgültig ist. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.983 Punkten, minus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2%. Der Euro wird zu 1,0868 Franken gehandelt, der Dollar zu 98,82 Rappen. Und das Wetter? Morgen wechseln sich Wolken und sonnige Abschnitte ab. Zeitweise wird es nass, die Temperatur 16 bis 21 Grad.
Das war Info 3. Hier im Studio Yvonne Lambricke, Dominik Rolli und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.